Eine Werbeveranstaltung für unseren Herrn Jesus Christus.
In erster Linie unbestritten. Und auch für die Zeltstadt, Zeltstadt Thüringen. Den kleinen Einspieler, den ihr gesehen habt, ist so ein paar Schnappschüsse von dem, was Zeltstadt Thüringen ausmacht. Wir wollen das im Verlauf der nächsten Minuten erklären. Und so viel sei vorab gesagt, Zeltstadt Thüringen, das ist ein Event, das einmal im Jahr stattfindet, dieses Jahr im Juli, in Thüringen, wie gesagt. Da kommen tatsächlich 2000 Christen zusammen, die zusammen zelten, feiern, den Herrn loben, campen, essen, kochen, Kinderarbeit, Jugendarbeit, alles Mögliche ist da. Und es ist eigentlich ein Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, in dem man richtig auftauchen kann, in dem man richtig was mitnehmen kann. Die Organisation wird von dem Christusdienst Thüringen gestellt. Der ganze Aufbau, das komplette Konzept, alles was damit zusammenhängt, die machen das schon gut 20 Jahre, ich glaube 24, 23 Jahre. Und das hat wirklich ein Wahnsinnspotenzial und erinnert mich immer an meine Rüstzeiten der Jugend. Es ist aber viel, viel mehr. Und wir wollen jetzt einfach einen Trailer nochmal laufen lassen, der mit einer Drohne aufgenommen ist. Da könnt ihr das Gelände mal sehen in Ruhe. Das geht 100 Sekunden. Ist letztes Jahr aufgenommen worden. Also Zeltstadt 2023 ist das aufgenommen. Wir lassen das jetzt einfach mal durchlaufen und nachher geht's weiter. Ja, das Coole ist, wenn ihr auf Google Maps den Standort eingibt, kommt genau das. Also vor 2 Jahren, die Google Maps Fotos werden ja immer wieder aktualisiert, alle paar Jahre. Und der Satellit ist genau damals drüber geflogen und hat das Foto gemacht. Also wenn man den Standort eingibt, ich hoffe es ist noch so, bis vor ein paar Tagen war es noch so. Und es ist erstaunlich, einfach die Größe zu sehen. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Fragen und Antworten. Ich frage die Irena immer wieder was und hoffentlich gibt sie die richtigen Antworten. Passt die Folie? Gut. Irena, wo befindet sich die Zeltstadt Thüringen?
Also ihr habt gehört, das ist in Thüringen und in der Nähe von Erfurt an der A4, die Abfahrt Waltershausen. Dort seht ihr schon sehr viel Platz und Wiesen. Das gehört alles zu der Kommunität Loa. Das ist eine christliche Lebensgemeinschaft, eine Kommunität, die tatsächlich dort von der Landwirtschaft lebt. Mehrere Familien wohnen dort zusammen auf dem Hof.
Wie wohnt man da in der Zeltstadt?
Also hier diese Dörfer, wo in der Mitte ein Zentrum ist und drumherum Zelte, das ist jeweils ein Dorf, also es wird dieses Jahr 18 verschiedene Dörfer geben, wo ungefähr 100 Leute zusammen wohnen. Familien, junge Gemeinden, die sind so gewachsen, manche kommen mit ihrer Kirchgemeinde dorthin. Es gibt auch ein CVJM Dorf und es gibt ganz viele Dörfer, die einfach nach den Dorfeltern benannt sind. Oder ein Dorf der Alleinreisenden oder zum Beispiel ein Dorf, das nennt sich Region Haiger. Also die kommen aus der Region Haiger.
Was gehört nochmal zu diesem Siloa-Hof? Du hattest das erwähnt, dass das das Siloa-Gelände ist.
Also das ist dieser Hof auf der linken Seite und dort ist neben dem Hof auf der rechten Seite eine Krypta. Da kann man sich mal zurückziehen und einfach Zeit haben, Stille genießen. Dann gibt es ein Hofcafé, es gibt einen Bioladen, es gibt einen Kreativraum, es gibt eine Schmiede und eine Spielunke, auch mal zum was trinken. Und manchmal kann man zum Korbmacher gehen oder auch tatsächlich einen Schwurf im Hof machen. Also manchmal kommt eine Liveband einmal in dieser Zeltstadtwoche und man kann tanzen mit Hunderten von Leuten.
Super. Wie läuft so ein Tag dann ab auf der Zeltstadt? Was wird da gemacht? Was wird da geboten? Wie geht es los?
Ganz am Anfang muss man natürlich erstmal aufstehen und gucken, dass man in die Gänge kommt. Und es ist sehr praktisch, wenn man 9.30 Uhr am Hauptzelt ist, dann geht das dort los mit einem Lobpreis.
Perfekt.
Genau.
So kann ein Tag beginnen.
Dann,
was gibt es weiter noch?
Der Lobpreis geht eine halbe Stunde, so in der Art oder auch von anderen Bands. Danach gibt es eine Bibelarbeit mit, ja, in dem Hauptzelt sind dann wirklich mehrere hundert Leute. Das ist sehr beeindruckend. Gleichzeitig finden Programme für Jugendliche im Jugendzelt statt, beziehungsweise Kinderprogramme für Kinder, die von Jugendlichen gemacht werden. Um 11 Uhr beginnt dann für alle verschiedene Seminare. Ungefähr 10 Seminare kann man sich aussuchen. Zum Beispiel geht es um Beziehungen oder ums Glaubensleben, um Gemeindearbeit. Und wir haben letztes Jahr hier so eine Baustelle Kindheit bzw. Partnerschaftsseminar besucht.
Was übrigens sehr empfehlenswert war.
Genau, 12.30 Uhr gibt es dann Essen. Also man kann sich hier selber kümmern, in der Dorfmitte und Gemeinschaft mit anderen haben. Oder es gibt auch Essen, was andere gekocht haben und das kann man sich besorgen. Am Nachmittag ist dann Freizeit, kann man entweder gar nichts machen oder auch zum Volleyball gehen oder singen gehen oder tatsächlich auch wieder Gemeinschaft im Dorf haben. Und die Folie ist jetzt schon ein Hinweis auf die Abendveranstaltung. Weil um 20 Uhr geht es wieder los mit Lobpreis, in der Bibelarbeit oder im Interview. Das ist sehr verschieden, was am Abend gemacht wird. Und gleichzeitig sind auch wieder diese Kinder- und Jugendprogramme. Und dann, wenn es am Abend richtig gemütlich wird, treffen sich viele am Kreuz. Das habt ihr vielleicht in dem Film gesehen, das ist ein sehr, sehr großes Kreuz dort. Dort gibt es dann Abendmahl. Und man kann sich dann hinterher am Feuer in seinem Dorf hinsetzen, Gemeinschaft genießen oder halt auch ins Bistro gehen. Also da sind auch dort viele Möglichkeiten da.
Super, wir wollen jetzt nochmal einen Trailer einspielen. Der geht, ich glaube, 4 bis 5 Minuten. Das ist ein Interview. Diese ganzen Videos kann man auch auf YouTube sehen und noch viel, viel mehr. Die ganzen Predigten, Lobpreis kann man sehr ausgedehnt, sehr ausgiebig im Internet mitsehen. Das lassen wir einfach abspielen. Das wurde vor ein paar Jahren erstellt, um die Zeltstadt ein bisschen vorzustellen. Das waren die Jugendlichen, nicht erschrecken, ne?
Der Zeltstadt ist ein Tag, der sich für den, der kommt, verdoppelt. In den letzten Jahren ist jeder von der Zeltstadt anders weggegangen, wie er hergekommen ist. Kommt auf die Zeltstadt und erlebt hier geistliches Leben, ermutigt, froh und hoffnungsvoll.
Ja, vielen Dank für eure Geduld. Deshalb stehen wir hier. Wir können sagen, kommt auf die Zeltstadt. Das ist einfach nur cool. Wir haben uns für dieses Jahr schon einen Wohnwagen gemietet, der dann dort stehen wird für uns. Und ich bin tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal dort gewesen, bin aber sofort infiziert gewesen. Ich wusste eigentlich schon vorher, war mir klar, von da kommst du nicht mehr so, von dem Virus kommst du nicht mehr frei. Irena ist aber schon länger dabei und die hat mich mitgeschleppt hin. Und sie möchte ein paar Punkte erzählen, ein paar Sachen, die passiert sind bei ihr auf der Zeltstadt.
Genau, 2011 war mein erstes Jahr auf der Zeltstadt und ich war damals mit meiner Familie dort und mit Freunden und es hat mich tatsächlich damals beeindruckt, dass es eine Rüstzeit im großen Rahmen ist, weil man das wirklich merkt, dass Gott dort ist, Jesus dabei ist und trotzdem so viele verschiedene Christen zusammen dort wohnen, ist das einfach eine Gemeinschaft, die man nie beschreiben kann, die kann man nur erleben. Ein Jahr später sind wir als Familie zu einem Seminar zum Thema Beziehung gewesen. Und für mich persönlich ist dort wichtig geworden, welchen Einfluss die Herkunftsfamilie tatsächlich auf meine Ehe hat. Und ich bekam Hinweise direkt von der Seminarleiterin, von der Conny, die hier vorhin gesprochen hat. Und das war für mich ganz wertvoll und auch persönlich für mich gerade dran. Dann ein Jahr später oder mehrere Jahre später war ich in einer Krise und habe erlebt, dass ich dort gesegnet wurde, dass ich durch Gebet getragen wurde, durch die Krise. Und ich habe mich aufgefangen gefühlt und auch ein Stück weit verstanden gefühlt, weil plötzlich an verschiedenen Orten, im Seminar, im Workshop, beim Aufwaschen, Christen da waren, die das Ähnliche erlebt haben. Und das war für mich in dem Jahr eine totale Stärkung. Ja, und seit 2 Jahren bin ich jetzt selber Dorfmama, also und darf für andere Seelsorgerin sein im Singledorf und habe erlebt, dass ich meine empfangenen Sachen an andere weitergeben konnte und dort Mut machen oder stärken konnte oder einfach begleiten konnte, zuhören. Und voriges Jahr war es dann so, dass wir beide erlebt haben, dass unsere Gebete nach einer Partnerschaft erhört wurden und wir dort in dem Singledorf Dorfeltern waren und anderen auch Mut machen konnten, einfach Geduld zu haben, zu warten. Das wird auch mit einer Partnerschaft irgendwann passieren bei euch. Und da waren wir selber beide Dorfeltern im Singledorf. Und das war wieder eine total schöne, intensive, also ein Erlebnis, was einfach gut war.
Danke, Irena. Es gibt den Flyer für dieses Jahr, 2024, ist das Motto Begegne mir. Und als die Idee so entstanden ist, dass wir als Hauskreis wieder mal einen Gottesdienst gestalten, Lobpreis und diese Inputs da euch weitergeben dürfen, übrigens vielen Dank für diese Bühne, dass wir das machen dürfen, habe ich mir Gedanken gemacht, begegne mir. Das Motto ist, ich würde sagen, fast mystisch. Da kann man alles Mögliche reininterpretieren. Es ist nicht erklärt, noch nicht beschrieben, was bedeutet das, wer mit wem, wie. Es ist schon klar, begegne mir, das ist ein Wunsch, ein Herzenswunsch zu Gott, begegne mir. Und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht und möchte euch einfach weitergeben. Ich habe mir 3 Begebenheiten aus der Bibel rausgesucht, die mir, ohne dass ich viel suchen musste, einfach waren die da. Mose begegnet Gott auf dem Berg Horeb. Er sieht da den brennenden Dornbusch, der brennt und brennt und geht nicht aus. Mose nähert sich, Gott spricht, zieh deine Sandalen aus, du betrittst heiligen Boden. Und dann passiert was, Gott schüttet sein Herz aus und sagt, wie sehr es ihn schmerzt, dass sein Volk in Sklaverei lebt. Und das sagt er dem Mose und dann sagt er, dann kriegt er einen Auftrag, der Mose, und sagt, Gott sagt, nun aber geh hin zum Pharao. Erstens, zweitens, drittens, wir kennen die Geschichte. Und dann beginnt aber das Jammern von Mose, das ängstliche, sich verstecken, aber wer bin ich? Wer bin ich, dass ich das machen könnte? Ich bin ja nur ein Hirte, du weißt ja, und so. Und wenn sie mich dann nach deinem Namen fragen, was soll ich denen sagen? Das glaubt mir doch keiner, dass du, unser Gott, mit mir geredet hast. Weil Mose hatte ja zwei Probleme. Das erste Problem war, er musste erstmal sein Volk verklickern. Gott hat mit mir gesprochen, mich gesandt und mich autorisiert. Und dann musste er das noch dem Pharao verständlich machen. Du musst jetzt deine 100.000 Sklaven ziehen lassen. Das ist ja ein Wirtschaftsfaktor für Ägypten. Das war eine Katastrophe. Und er führt dann fort, ich habe mir die Stellen alle rausgeschrieben, das ist ja endlos die Liste, was er Gott da alles vorschiebt und sagt, sie werden mir nicht glauben, dann sagt Gott seinen Namen, du sagst denen, wie ich heiße. Und dann führt er ins Feld, ich stotter, aber ich kann nicht reden, meine Zunge, er sagt dann wörtlich, ich kann nicht gut reden, unbeholfen ist mein Mund, unbeholfen meine Zunge. Nützt alles nichts, ohne Erfolg. Mose wird bevollmächtigt, geht hin, macht, was Gott sagt, und Gott kann sein Volk aus der Gefangenschaft führen. Der Pharao hatte noch ein bisschen Probleme, das zu kapieren. Der hat ein bisschen gebraucht, bis wirklich, heute würde man das sagen, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, hat er eigentlich sein Land ruiniert, völlig. 10 Plagen, bis dahin, dass dann die Erstgeburt vom Kaninchen bis zum Königssohn verstirbt. Bis er sie ziehen hat lassen. Bis er verstanden hat, dass Gott dahinter steht. Zweite Begebenheit oder zweite Person ist der Saulus. Saulus, wir kennen die Geschichte auch sehr gut, Apostelgeschichte 9, ist am Weg von Jerusalem nach Damaskus, haben wir jetzt auch letztens im Hauskreis gemacht, gerade genau diese Stelle, um Christen zu verfolgen, um sie in Ketten zu legen, um sie umzubringen, um sie auszulöschen, um diese neue Bewegung zu stoppen. Also ein wahnsinnig ehrgeiziger, junger Mann, gelehrter, intelligent, gescheit. Und Jesus begegnet ihm in einem Licht, es kommt eine Stimme, Saul, Saul, wann verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er steht auf und merkt, ups, mein Licht ist weg, ich kann nicht mehr sehen. Und er braucht dann 3 Tage in Damaskus in Blindheit, ohne Essen, ohne Trinken, um zu verstehen, um zu kapieren, dass seine Lebensgrundlage, seine Glaubensgrundsätze zerstört worden sind gerade. Und er akzeptiert das. Er bekehrt sich. Er bekehrt sich und wird zum Paulus. Ich könnte jetzt sagen, der Rest ist Geschichte, wir kennen das. Auch fantastisch. Und der Ananias, knieschlotternd, geht er zu ihm hin, legt seine Hände auf, er bekommt das Licht wieder und er sagt, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und Gott sagt über ihn, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als Könige und zu den Söhnen Israels. Dritte Begegnung. Die Jünger. Die Frauen gehen zum leeren Grab, treffen den Engel da, der sagt, Jesus ist auferstanden. Dann laufen sie schnell zu den Jüngern, es ihnen zu sagen, und Jesus begegnet ihnen. Was eine Wucht, fantastisch. Danach begegnet er den Jüngern in Galiläa. Er sagt den Frauen, er gibt einen Treffpunkt an, sagt, kommt nach Galiläa. Da treffen die Jünger auf ihn. Und dann kommt eine Stelle in Matthäus 28, die wir schon zigmal gelesen haben. Und es ist so fantastisch, Jesus begegnet ihnen, und aus dieser Begegnung entsteht Folgendes. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist eigentlich die krasseste Begegnung mit Gott, mit Jesus. Begegne mir. Diese drei Sequenzen in der Bibel, in der Geschichte, sind Jahrtausende auseinander. Sie haben aber sehr viel Gemeinsamkeiten. Die Begegnung mit unserem Gott hat immer Konsequenzen. Für unser Leben und im besten Fall für das Leben anderer, die uns begegnen. Für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unsere Region. Die Begegnung mit Gott muss nicht immer geschmeidig sein. Paulus geht zu Boden, erblindet. Eine andere Geschichte, Jakob ringt mit ihm, geht mit einer verletzten Hüfte seines Weges nachher. Mose wissen wir nicht, aber zumindest hatte der die Hosen voll. Die Begegnung mit unserem Gott hat Konsequenzen. Das sollten wir wissen, bevor wir das bitten, bevor wir das beten. Aber diese Begegnung mit unserem Herrn ist doch meistens verbunden mit einem Auftrag und mit einer Vollmacht, mit Vollmachterteilung. Mose demonstriert diese Vollmacht, ich hatte es schon erwähnt, Ägypten wird quasi in Grund und Boden gestampft, wirtschaftlich und überhaupt, durch den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei, weil Pharao diese Vollmacht nicht akzeptiert hat, die Mose hatte. Die Apostel verkündigen ja nach diesem Treffen mit Jesus, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, können wir nachlesen in Apostelgeschichte 2. Die Predigen steht dort mit Vollmacht, das Evangelium. Und an dem Tag wurden hinzugetan etwa 3000 Seelen, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Das ist die Auswirkung, die Konsequenz einer Begegnung mit unserem Herrn. Und es heißt nicht umsonst Vollmacht, es heißt nicht Halbmacht, auch nicht Schwachmacht, es heißt Vollmacht. Und wir wissen alle, was eine Vollmacht ist. Ich habe es trotzdem nochmal nachgeschlagen, gestern im Duden, um dann nicht irgendwie zu straucheln heute. Vollmacht ist eine Ermächtigung, im Namen und Auftrag einer anderen Person zu handeln. Und im Juristendeutsch, also Vollmacht heißt juristisch ein einseitiges Rechtsgeschäft, würde der Jurist sagen. Das heißt, lass das mal wirken. Vollmacht, eine Vollmacht auszustellen, ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Das hat der Mose nicht ganz verstanden. Weil der hat mit Gott diskutieren wollen. Wenn unser Gott diese Vollmacht ausstellt, dann ist die Ausübung der Vollmacht Formsache. Voraussetzung ist natürlich diese Begegnung mit Gott und die Abholung dieser Vollmacht. Ich will noch mal den Vers 19 lesen in Matthäus 28. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Position, die Macht, die er den Jüngern erklärt. Damit allen klar ist, wer diese Vollmacht ausstellt. Und in manchen Übersetzungen steht es dann sogar, und deshalb geht hin und mache zu Jüngern, predigt, lehrt sie zu halten. Und wie gesagt, die Voraussetzung ist, diese Vollmachtausübung ist immer die Begegnung mit Gott. Und deshalb bin ich auf die Zeltstadt 2024 und auf das, was da kommen wird. Ich habe keine Ahnung, wer predigt, wer welche Texte behandelt und sich Gedanken gemacht hat, was Gott da tun will. Aber das Motto heißt, begegne mir. Amen.
Wie lange dauert? Eine Woche?
Das geht von Freitag bis Freitag.
Also hier sind noch Flyer. Wir haben ja 20 Stück. Wo alles drinsteht, was dieses Jahr in der Zeltstadt wichtig ist. Und hier gibt es sogar eine Internetseite, wo man sich anmelden kann. Aber ihr könnt gerne auch die Flyer mitnehmen. Die würden wir vorne hinlegen.
Genau, wir legen die Flyer aus, kann sich jeder zu Hause aber Gedanken machen.
Vielleicht sind trotzdem noch Fragen, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, kann. Wir beantworten gerne jede weitere Frage.
Oder wenn Kaffee da.
Nach dem Gottesdienst.
Wenn Kaffee da.
Okay.